Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Podcasts Dispot, gesund und sozial. Mein Name ist Tabea Stoffers und unser Thema heute ist Leben und Sterben im Hospiz. Und zu diesem Thema begrüße ich bei mir im Studio heute zwei Gäste. Das ist einmal Burkhard Kölsch und einmal Eunike Belo aus dem Evangelischen Hospiz Siegerland, hier oberhalb des Diakonieklinikums Jungstilling. Schön, dass Sie bei uns sind heute.
Vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen.
Freuen uns.
Ja, ich stelle Sie mal ganz kurz vor. Sie können da gerne nachher noch was zu ergänzen. Herr Kölsch, Sie leiten das Evangelische Hospiz Siegerland seit vielen Jahren. Ich glaube 20, ne, sind es mittlerweile.
Ja.
Ja, genau. Und Frau Belo, Sie arbeiten auch schon viele Jahre dort als Pflegefachkraft mit der Zusatzqualifikation Palliativ Care, was nochmal eben besonders auf die Bedürfnisse der Menschen, die dort leben und ihr Leben beenden letztlich, nochmal ausgerichtet ist.
Ja, ganz genau.
Ja, wir sind sehr gespannt auf heute. Wir haben heute schon im Team gesprochen und gesagt, das ist eine spannende Folge heute. Das ist für uns ja auch immer interessant, nochmal in so ein ganz neues Feld irgendwie reinblicken zu dürfen, auch einen Einblick zu bekommen. Herr Kölsch, was ist denn ein Hospiz eigentlich? Können Sie das kurz und knapp erklären? Kann man das, dass man weiß, wer wohnt da, wie viele Plätze haben Sie?
Ja, Hospize gibt es ja mittlerweile so um die 300 in Deutschland, sind zumeist Einrichtungen mit 8 bis 12 Betten. Wir haben zum Beispiel 10. Mhm. Die Menschen, die zu uns kommen, haben keine Chance mehr auf Heilung. Und es geht jetzt um die Frage, was können wir für diese Menschen Gutes tun? Und da geht es insbesondere um die Linderung von belastenden Symptomen und die Begleitung dieser Menschen letztendlich meistens bis zum Tod.
Mhm. Also ein letztes Zuhause.
Genau, ein letztes Zuhause, das Zusammenwirken von Sicherheit auf der einen Seite und auch Unterstützung in diesen medizinischen Fragen.
Mhm. So ein Rundumpaket,
das genau.
Alles drin ist.
Das häusliche Umfeld kombiniert mit Sicherheit durch medizinisches Personal, kombiniert mit ein Stück weit auch dem Wohlfühlen.
Mhm. Und Sie sagen, die meisten sterben hier, das heißt, manche gehen dann auch für die allerletzte Wegstrecke nach Hause zurück?
Die meisten sterben im Hospiz bedeutet, dass einige Menschen eben sich wieder erwarten, muss man schon sagen, nochmal stabilisieren und dann halt möglicherweise entweder ins häusliche Umfeld oder in ein Pflegeheim übersiedeln.
Mhm. Und im Durchschnitt bleiben die Gäste, so sagt man, ne? Es sind nicht Bewohner oder so, sondern es sind Gäste bei Ihnen.
Gäste,
ne?
Bei uns, ja. Die meisten bleiben, also im Moment ist es so, dass sich im Laufe der letzten Jahre eine Tendenz herausstellt, dass die Belegzeiten länger werden. Das heißt, im Moment liegen wir bei knapp 44 Tagen. Mhm. Und wenn man so zurückschaut in die Anfänge der Hospizarbeit, lagen wir zum Teil auch schon mal bei 12,6 Tagen, was ja deutlich kürzer ist. Deswegen können wir auch jetzt nicht mehr so viele Menschen aufnehmen. In den Hochphasen haben wir teilweise mit 8 Betten, die wir damals noch hatten, 180 Gäste aufgenommen. Und jetzt sind es zumeist irgendwo zwischen 50 und 120, je nachdem, wie die Belegungsdauer ist.
Gibt es wahrscheinlich auch Wartezeiten, ne?
Ja, Wartezeiten haben wir. In der Regel im Schnitt liegen sie so ungefähr bei 4 Wochen.
Mhm. Und die Gäste, die zu Ihnen kommen, die kommen oft wahrscheinlich aus dem Klinikum dann nach einem Krankenhausaufenthalt oder aus Seniorenheimen.
Gemischt. Die meisten kommen mittlerweile aus den Krankenhäusern, oftmals auch von einer Palliativstation. Aber es kommen halt eben genauso auch Menschen von zu Hause. Der überwiegende Teil kommt aus dem Krankenhaus, aber die zweite Stelle nimmt, glaube ich, immer noch das Zuhause ein, dass Menschen direkt von zu Hause aus auch zu uns kommen, weil dort die Überforderung einfach gegeben ist.
Muss da ein Arzt dann eine Überweisung ausstellen, dass jemand ins Hospiz aufgenommen wird, dass es bestätigt ist, dass die Aufnahmekriterien erfüllt sind?
Genau, es braucht keine Überweisung, sondern eine Anmeldung. Dann setzen wir uns mit dem Hausarzt oder dem Krankenhausarzt, je nachdem von wo jemand zu uns kommt, in Verbindung und fordern uns ein ärztliches Attest ein.
Mhm. Also ein Attest ist das dann?
Ja, eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung, so nennt es sich.
Ja, und der Auftrag quasi im Hospiz, das haben Sie ja vorhin schon mal so ein bisschen skizziert, ist also diese palliative Begleitung, also Linderung von Symptomen, ein Wohlfühlen noch möglich machen. Und gibt es so Krankheitsschwerpunkte? Also
ja, nach wie vor ist eine Erkrankung führend, das ist die aus dem onkologischen Kreise, also alle Krebserkrankungen, aber in den letzten Jahren feststellbar ist auch eine Zunahme an internistischen Palliativpatienten, das heißt Menschen mit Herz-Lungen-Erkrankungen im Endstadium oder auch die Nierenerkrankung im Endstadium.
Mhm. Und welche Berufsgruppen arbeiten da? Frau Belo, wir hatten ja schon gesagt, dass Sie diese Pflegefachausbildung haben mit Palliativ-Care-Schwerpunkt. Da haben Sie ja wahrscheinlich auch noch mehr Berufsgruppen dann, mit denen Sie zusammenarbeiten.
Ja, ganz genau. Also es arbeiten einige Pflegekräfte bei uns, zum Teil, zum allergrößten Teil, die diese Fachweiterbildung haben. Mhm. Aber wir haben auch Kolleginnen, die in der Hauswirtschaft arbeiten. Wir haben einige Ehrenamtliche, die auch kommen und da sind und uns unterstützen oder sich auch gut um die Gäste kümmern. Und wir arbeiten natürlich auch mit Ärzten und Ärztinnen zusammen. Zum Teil sind das Hausärzte oder ein gewisser Kreis an Ärzten, die sich bereit erklärt haben, die Patienten da auch zu begleiten.
Mhm. Und diese Berufsgruppen, die jetzt eigentlich gar nichts Soziales so gelernt haben, die werden vermutlich dann auch irgendwie so ein bisschen geschult, dass die so ein bisschen eingebunden werden, das Besondere, ne?
Ja, die Ehrenamtlichen durchlaufen vorher eine Schulung. Das ist eine Schulung, die ungefähr 100 Stunden umfasst. Und ja, dann erst nach Abschluss der Ausbildung zum Einsatz kommen bei uns und am Anfang natürlich erstmal eingeführt werden. Ja, aber eine ganz wichtige Tätigkeit ohne ehrenamtliche Unterstützung. Die Menschen sind ja nicht in der Pflege tätig, sondern im Begleitdienst. Mhm. Ohne diese ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre die Arbeit in dieser Form so auch nicht möglich.
Hm. Die ermöglichen dann die Extras noch, die
ganz genau
sonst nicht möglich
ganz
wären. Genau. Ich stelle mir vor, Sie haben ja Berufsgruppen jetzt genannt, dass es recht viele Mitarbeiter trotz allem sind, die dort arbeiten. Das sind ja hohe Personalkosten. Man kennt das ja aus dem sozialen Bereich generell, dass die Personalkosten immer ja das Finanzproblem sind. Das ist hier wahrscheinlich auch so. Das stelle ich mir jetzt vor, dass es sicherlich ein teures Angebot sein müsste eigentlich, ne? Es ist aber für die Gäste kostenfrei.
Für die Gäste ist es kostenfrei. Aber wenn ich zurückerinnere an die an den Start unserer Arbeit im Hospiz vor über 25 Jahren. Damals war das noch anders. Die Angehörigen mussten dort einen großen Teil selber dazu zahlen. Das hat sich erst im Laufe der Jahre verändert. Und vor allen Dingen jetzt muss man sagen, dass dieser Kostenfaktor natürlich auch Fragen aufwirft. Hospizarbeit ist ja im Vergleich zur stationären Altenarbeit schon ein erweitertes Angebot, aber es kommen natürlich auch Fragen, gibt es ein Sterben erster und zweiter Klasse?
Das sind ja weiterführende Fragen, die wir jetzt nicht klären können, aber wie ist es, im Moment wird es also von den Kranken- und Pflegekassen größtenteils
genau,
getragen?
Genau, die Finanzierung wird zum größten Teil über die Krankenkasse getragen. Zum weiteren Standbein trägt die Pflegeversicherung bei und wir selber müssen 5% aus Spenden tragen.
Und die 5% machen so, also man stellt sich das jetzt vor, sagt, ach, das ist ja nicht so viel, das sind ja nur 5%, aber
im Schnitt sind das 80.000 bis 100.000 Euro pro Jahr.
Ja, also es ist schon ein enormes ja ein enormer Betrag, den sie über Spenden einwerben müssen.
Deswegen sind wir auch häufiger mal in der Zeitung zu sehen.
Ja. Und ich habe auch gehört, dass Sie zu manchen Spendern engen Kontakt auch haben mittlerweile, also sich da eine Beziehung aufgebaut hat. Sie hatten da von einer Dame erzählt, vielleicht erzählen Sie die Geschichte kurz.
Ja, das war in der Phase, als wir für den Neubau des Hospizes geworben haben. Da gab es eine Dame, die mich ja schon sehr berührt hat. Sie hatte offensichtlich nicht viel Geld und sie war auch gehbehindert. Und jedes Jahr, meistens im November, kam sie mit dem Bus bis zum Jungschilling-Krankenhaus gefahren und hat sich dann diese, wenn auch kurze Wegstrecke zum Hospiz, doch sehr gemüht, um mir 10 Euro in die Hand zu drücken. Und sie hat jedes Mal gesagt, ich habe nicht mehr, aber das gebe ich von Herzen. Und das ist mir eigentlich nie aus dem Kopf gegangen, denn es zählen eben nicht nur die Großspender, sondern eben auch diese Kleinen. Und es zeigt eine Verbundenheit mit dieser Einrichtung, denn wir leisten dort eine Arbeit von und für Menschen dieser Region. Und das Schönste ist, wenn man feststellt, an diesem Beispiel mit dieser Dame, die ihre 10 Euro einmal im Jahr gebracht hat, dass diese Verbundenheit gegeben ist. Und das über all die Jahre. Und das macht mich auch ein Stück demütig.
Ja. Ich finde, es zeigt, wir machen eine Arbeit, die viel mit dem Herzen zu tun hat.
Ja. Ja, die auch Menschen berührt dann. Mhm. Ja. Und es war ja auch eins der ersten Hospize eigentlich in Deutschland, ne?
Also ja, wir waren, ich kann das nicht mehr genau eruieren, aber so ungefähr Nummer 22 bis 25. Irgendwo dazwischen müssen wir gestartet sein. Da gab es noch nicht viel wie heute. Können Sie ganz viel über Hospizarbeit lernen, lesen und so weiter. Das war damals noch nicht so in diesem Umfang gegeben. Wir mussten uns ein Stück weit selber finden.
Ja, ja. Und vieles erarbeiten erstmal, ne?
Genau.
Ja. Frau Belo, was macht die Arbeit im Hospiz so besonders? Sie könnten ja auch in anderen Bereichen arbeiten mit Ihrer Qualifikation. Sie haben sich jetzt für das Hospiz und auch diese Sonderqualifikation entschieden. Warum?
Also ich finde, es ist einfach eine ganz besondere Arbeit, weil diese Phase im Leben erlebt man nur einmal. Ja, es ist genau wie bei einer Geburt. Ja, ich werde nur einmal geboren und ich werde nur einmal sterben. Und dadurch ist es so eine kostbare und sensible Arbeit, einfach zu wissen, irgendwie derjenige geht jetzt diesen Weg und auch nur einmal, man kann es nicht immer noch mal wiederholen, deswegen sind Dinge von hohem Wert, die ich da tue. Ja.
Dann kommt auch viel zurück wahrscheinlich von den Menschen, die man begleitet.
Es kommt viel von den Menschen zurück, genau, oder von den An- und Zugehörigen, also oder auch von dem Umfeld, die irgendwie dankbar sind und berührt sind oder erleichtert sind, irgendwie da jetzt diesen Weg nicht alleine gehen zu müssen, sondern professionelle Hilfe, viel Hilfe, unterschiedliche Hilfe auch da zur Seite zu haben und dadurch auch viel Entlastung erfahren, ja.
Und für diese Arbeit brauchen Sie neben Ihrer Fachlichkeit, dass Sie eben Symptome einschätzen können und komplexe Zusammenhänge auch herstellen können, auch diesen empathischen Blick eben auf jeden Einzelnen.
Ja, auf jeden Fall einen empathischen Blick, auch ein Feingefühl für denjenigen. Ich muss irgendwie gut spüren können oder auch gut erkennen können, was derjenige braucht oder sich wünscht. Vor allen Dingen auch in Phasen, wo er sich selber vielleicht nicht mehr dazu äußern kann. Ganz genau, ja.
Und was kann man in dieser schweren Phase denn machen, damit sich Menschen noch wohlfühlen? Sie hatten von Wohlfühlen gesprochen, das ist jetzt nicht der erste Begriff, an den man denkt, wenn man Hospiz hört. Ja, da sind ja viele, vielleicht Schmerzen sind da, Einschränkungen. Wie kann man für Wohlbefinden sorgen?
Also für Wohlbefinden kann man zum Beispiel durch das Öl sorgen, was ich mitgebracht habe. Ja, also ich glaube, dass da zarte Berührungen noch sehr wohl tun können, irgendwie jemanden das Gefühl zu vermitteln, er ist nicht alleine, er ist in Sicherheit, er ist hier im Blick, wir sehen, wie es ihm geht, irgendwie versuchen zu können, ihn nochmal zu verstehen, wenn das Reden schon schwach geworden ist. Und sonst natürlich irgendwie gucken, dass man keinen Durst hat oder Schmerzen frühzeitig auch zu erkennen, nicht irgendwie zu warten, erst wenn es schlimm ist. Ja, sich aber auch um die Angehörigen zu kümmern. Viele sind auch froh und erleichtert zu wissen, die Angehörigen sind auch nicht alleine in dieser schwierigen Phase. Ja.
Wohlfühlen hat ja auch noch was ganz Konkretes. Also es hängt ja auch mit Ritualen zusammen. Der eine ist zum Beispiel ein Frühaufsteher immer gewesen und der andere hat immer gerne ein bisschen länger geschlafen. Und wir ermöglichen das auf jeden Fall so, wie es jemand gerne auch zu Hause gemacht hat. Mhm. Also wenn jemand gerne ein bisschen länger schlafen möchte, dann finde ich, soll er das gerne auch bei uns tun. Und so gibt es einige Beispiele. Mir fällt gerade eins ein. Da kam eine Dame zu uns, die Zuckerentgleisungen hatte. Natürlich hatte sie auch noch schwerwiegendere Erkrankungen, aber man hat versucht, sich auf die Einstellung des Blutzuckerwertes zu konzentrieren und hat ihr einige Dinge abgesprochen. Und diese Dame war sehr introvertiert, als sie zu uns kam. Und wir haben ihr einfach zu verstehen gegeben, sie soll essen, was sie mag, und wir kümmern uns dann um den Zucker. Und diese einfachen kleinen Dinge, dass sie endlich mal wieder ein Brötchen mit richtiger Marmelade essen konnten, führten dazu, dass diese Introvertiertheit abnahm und die Frau förmlich wieder am Leben teilnahm. Hm. Das sind so kleine Wohlfühlmomente, unter anderem.
Ja, zu erspüren auch, was ist möglich noch? Sie hatten jetzt gesagt, dass Sie dieses Mandelöl dabei haben. Das nehmen Sie für kleinere Massagen, oder?
Ja, genau, für kleinere Massagen, wo wir dann auch noch ein Aromaöl oder so noch da rein tun können. Mhm. Genau, für Massagen, aber auch vielleicht zur Grundpflege oder auch einfach, um eine gute Raumbeduftung zu machen. Das ist einfach eine schöne Atmosphäre, eine wohlige Atmosphäre, auch durch einen ganz angenehmen Duft entstehen kann, wo es einfach ja irgendwie vielleicht eine sinnliche Erfahrung auch sein kann, eine Berührung zu haben oder aber auch einen angenehmen Duft zu haben.
Mhm. Eine Einschlafhilfe kann es auch sein.
Ja, genau.
Mhm. Ja, also ja. Sehr ganzheitlich.
Es kann auch nochmal gut sein, sich selber zu spüren, so, ja. Auch vielleicht so nochmal den ganzen Körper zu spüren, nicht nur die betroffenen Krankenstellen, sondern irgendwie sich nochmal auch im Ganzen wahrnehmen zu können und spüren zu können, kann auch ein wirklich großes Geschenk für jemanden sein.
Sie, Herr Kölsch, Sie haben eine Plastik mitgebracht heute zu dem Gespräch hier. Die ist aus dem Raum der Stille und zeigt den barmherzigen Samariter. Warum haben Sie sich dafür entschieden, für diesen Gegenstand, um den mitzubringen?
Ja, da gab es eine Geschichte zu. Irgendwann erhielt ich einen Anruf aus einem Sekretariat, wo mir mitgeteilt wurde, da will jemand irgendetwas loswerden. Ich habe das gar nicht so richtig verstanden, sagte diese Dame am Telefon und hat mir dann die Telefonnummer gegeben. Dann habe ich dort angerufen und es war eine Dame, die diese Plastik bei sich in der Wohnung hängen hatte und sich nun von ihr trennen musste, ich glaube, weil sie ausziehen musste. Und sie wollte diese Plastik an einem guten Ort wissen. Mhm. Und dann bin ich hingefahren, habe die Plastik abgeholt und ich fand sie von Anfang an sehr eindrucksvoll, dieses Bild des barmherzigen Samariters. Und eine Mitarbeiterin, die sich in der Malerei auch ein wenig betätigt, hat dann sofort die passende Farbe geholt und noch ein wenig mehr Ausdruck zu verleihen dieser Plastik. Und sie hängt jetzt bei uns im Raum der Stille und ich finde, sie verdeutlicht so ein bisschen was von dem, was eigentlich in jeder Einrichtung da sein sollte und was, wie ich finde, manchmal heute leider auch ein Stück weit verloren geht, den Blick auf den Menschen zu richten, der unsere Hilfe braucht.
Mhm. Ja, das ist, haben Sie sehr, sehr gut beschrieben. Und ich habe die auch gesehen dort im Raum der Stille, ist schon was Besonderes. Auch der Raum an sich, also es ist sowieso bei Ihnen eine Stimmung, die man vielleicht gar nicht so erwarten würde, Hospize haben viele im Kopf. Da steht der Tod und das Sterben im Zentrum. Man ist natürlich auch davon umgeben, aber es ist trotzdem ein Ort des Lebens.
Es findet ein konzentriertes Leben statt, ja. Tür an Tür. Mhm. Im einen Zimmer tiefe Betroffenheit und Trauer und im anderen wird gerade herzhaft gelacht. Mhm. Das ist Hospiz.
Nebeneinander.
Nebeneinander, ja. Sehr dicht konzentriert.
Und unsere Einrichtung, finde ich, ist auch besonders hell. Irgendwie es ist überall so viel Licht und auch so schöne Farben ausgewählt, die irgendwie auch wirken. Also es ist gar nicht jetzt bedrückend oder dunkel oder was man sich vielleicht sonst so vorstellen könnte.
Ja, auch so oben auf dem Berg ist einfach eine schöne Lage da oben auch, ne?
Und die Menschen haben ja oftmals in ihrer Erkrankung schon viel getrauert und sie wünschen sich einfach nicht jeden Tag von uns nur Trauer. Das Wichtige ist, dass wir die Menschen im Blick behalten. Was ist heute an diesem Tag bei dem Menschen gefordert und gewünscht? Möchte jemand nochmal herzhaft lachen, dann muss ich dafür sorgen, dass er herzhaft lachen kann.
Und bei uns wird wirklich viel gelacht.
Und auch wenn Kinder zu Besuch sind, die dürfen über den Flur rennen.
Kinder, Haustiere, ja, also ein Besuchshund, also genau, jedes Zimmer hat eine kleine Terrasse, wo man nochmal Sonnenschein genießen kann oder Vögel beobachten kann oder Jahreszeiten. Also das, nehmen viele Leute auch ganz kostbar wahr. Ja.
Und sie versuchen auch Wünsche noch zu erfüllen, ne? Also sie hatten das eben mit dem Marmeladenbrötchen angesprochen. Es gibt vielleicht auch noch andere Wünsche. Jemand will noch mal nach Hause oder so. Ermöglichen Sie sowas dann?
Gerne. Das ist ein großes Anliegen von uns, eben nicht nur diese körperlichen Bedürfnisse zu sehen, sondern eben oftmals die in dieser Phase des endenden Lebens viel gewichtigeren Dinge. Und da gehören zum Beispiel diese Bedürfnisse auch zu, noch mal nach Hause zu kommen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, dass jemand diesen Wunsch geäußert hatte und ein Mitarbeiter dann kurz entschlossen mit diesem Herrn nach Hause gefahren ist und alle haben sich riesig gefreut. Diese Person kam dann hinterher zurück ins Hospiz, war völlig erschossen von den Eindrücken, von der Freude, nochmal zu Hause gewesen zu sein und den Hund gesehen zu haben, Kaffee getrunken zu haben im Kreise der Familie. Und das hat letztendlich dann noch 3 Tage gedauert und dieser Mensch ist ganz ruhig gestorben. Das war eine ganz wichtige Erfahrung für diesen Mensch, noch mal einmal nach Hause zu kommen. Oder auch ein anderer Herr, der den Wunsch hatte, in seinem Heimatort noch einmal durch den Wald zu fahren. Das sind ganz wichtige Dinge, wenn es uns eben möglich ist. Natürlich ist nicht alles möglich, können wir nicht alles leisten, aber mit ein bisschen guten Willen geht schon viel.
Haben Sie auch noch was Sie dazu beitragen können?
Ach, da gibt es vieles. Wunsch. Also mir fällt ja zum Beispiel ein, jetzt vor kurzem war jemand noch mal bei einem Fußballspiel gewesen. Das ist ja irgendwie jetzt da zu den Sportfreunden auch nicht so weit wohl. Und hatte da irgendwie Spaß, noch mal im Fußballstadion gewesen zu sein. Manche wollen vielleicht auch noch mal in der City-Galerie. Oder sind einfach, jemand möchte gerne noch mal baden. Wir haben ein tolles, großes Badezimmer mit einer wunderbaren Badewanne mit Plubbern und Licht und Musik. Mhm. Das kann man richtig schön zelebrieren. Und da erinnere ich mich an eine Frau, die da gebadet hat mit Schaum und mit frischen Blüten und einem Gläschen Sekt und die so geweint hat, weil sie gesagt, so schön habe ich noch nie in meinem Leben gebadet. Musste ich erst so krank werden, um mal so schön zu baden. Ja? Oder sind ja auch vielleicht Haare waschen oder nochmal duschen, irgendwie so. Müssen nicht vielleicht immer so die ganz großen Sachen sein, aber ja, genau. Ja,
die Wünsche werden dann kleiner, ne? Auch, also unter Umständen. Es sind einfache Sachen, mit denen man eine große Wirkung erzielt.
Auf jeden Fall, es geht zum Ende hin eher um die existenzielleren Dinge. Ja.
Wenn jemand verstirbt in Ihrem Haus, gibt es dann ein Ritual? Entzünden Sie eine Kerze oder sowas?
Ja, wir haben eine kleine Kerze, die man am Türrahmen befestigt, natürlich mittlerweile elektrisch, der sicherheitshalber wegen, aber das ist ein Ritual. Wir bieten unseren Gästen an eine Aussegnung oder den Angehörigen natürlich eine Aussegnung durchzuführen. Das ist ein Angebot, das kann man annehmen oder ablehnen. Und weitere Rituale sind zum Beispiel der Stein im Raum der Stille, den man mitnehmen kann, entweder nach Hause als Erinnerung oder entlang des Flurs tragen kann. Wir haben damals bei dem Neubau uns zusammengesetzt und uns Gedanken gemacht, was wir an Bildern an die Wänden hängen. Und das hat dazu geführt, dass wir versucht haben, so eine Art Lebensweg entlang des Flures zu gestalten, wo man verschiedene Stationen des Lebens wiederfindet in Bildern. Mhm. Und dann hinten im Wintergarten nach außen treten kann. Da haben wir einen Brunnen und kann dann diesen Stein dort am Brunnen ablegen. Mhm. Das kann jeder so für sich entscheiden.
Und im Raum der Stille gibt es eine Schiefertafel, wo dann draufgeschrieben wird, der Name des Gastes und darüber steht so, wir verabschieden uns von. Mhm. Weil es ja dann auch schon mal andere Gäste gibt, die sich vielleicht untereinander kennengelernt haben und es ein guter Ort ist, um nochmal Stille zu halten, innezuhalten oder Stille zu sein, auch eine Kerze anzuzünden für die Angehörigen oder vielleicht auch für uns. Also genau, und da wird der Name noch, steht dann nochmal eine gewisse Zeit lang da und so kann auch jeder irgendwie da nochmal sich einen Moment des Gedenkens nehmen.
Für die Angehörigen führen wir dann einmal im Jahr einen Gedenkgottesdienst durch, den wir in der Kirche in der Winschenbach machen und ja, das ist ein Angebot. Für viele bedeutet das auch ein Stück weit einen Abschluss finden können, wenn sie in der Trauer sind.
Und auch wahrscheinlich dann der Austausch noch mit anderen vielleicht.
Genau.
Zu sehen, das sind auch Menschen, die jemanden verloren haben jetzt.
Nicht alleine zu sein. Ja.
Ein Jahr später schreiben wir auch nochmal so einen kleinen Gruß, also so eine Erinnerungskarte, wenn derjenige seinen ersten Todestag hat. Und da sind auch irgendwie viele dankbar drüber, nochmal zu wissen, irgendwie jemand anders denkt auch noch an unseren Verstorbenen und
ja, das macht, glaube ich, viel aus. Wenn man in einem Hospiz arbeitet, verändert diese Arbeit die Sicht auf das eigene Leben? Hat man, oder man ist ja mit dem Tod irgendwie konfrontiert, man kann das nicht so ausblenden, wie wenn man jetzt woanders arbeitet, weil man damit irgendwie doch umgeben ist. Hat man weniger Angst vor dem eigenen Tod?
Also mich hat es schon verändert, das kann ich schon sagen. Also zum einen kenne ich ja alle Erkrankungen hauptsächlich in ihrem Endstadium. Ich kenne jetzt weniger Leute, die irgendwie eine Krebserkrankung hatten und dann wieder geheilt sind, als dass ich Leute kannte, die Krebs haben und natürlich daran gestorben sind. Aha. Das fordert mich selber heraus, das Leben natürlich irgendwie intensiv zu leben und irgendwie für meine Gesundheit sehr, sehr dankbar zu sein. Ja. Und ja, meinen eigenen Blick auf meinen eigenen Tod, wenn ich jetzt wüsste, ich würde bei uns sterben, dann hätte ich da weniger Angst vor. Aber natürlich stirbt der größte Teil der Leute irgendwie im Krankenhaus und ja auch in einem Pflegeheim oder ein ganz kleiner Prozentsatz ja nur noch zu Hause. Ja.
Für mich ist es so, dass der Tod ist ja nur was, was wir nie ganz ergründen können. Wir kümmern uns um sterbende Menschen. Um das Sterben, da hat sich bei mir schon was verändert. Da habe ich eigentlich weniger Angst vor. Aber der Tod ist ungewiss. Was kommt eigentlich danach? Und da habe ich nie Antworten drauf erhalten von den Menschen, die bei uns gestorben sind. Von daher kann ich dazu eigentlich wenig sagen.
Ja, es ist auch eine natürlich eine Situation, die macht man nur einmal durch und jeder kann danach nicht mehr berichten, das ist so.
Ja, wir wissen von Menschen, die vor dem Tod eine große Unruhe entwickeln, aber wir wissen nicht den Grund dafür. Wichtig ist, wenn man, es wird ja häufig die Frage gestellt, woran liegt das eigentlich, dass die einen Menschen relativ ruhig und friedlich sterben und die anderen eher in Unruhe kommen? Wenn man das über so viele Jahre begleitet und stellt man sich natürlich die Frage, woran könnte das liegen? Ich bin für mich persönlich zu einem Ergebnis gekommen, dass das auch ein wenig mit der Lebenszufriedenheit zu tun hat. Denn die Menschen, die mit ihrem Leben bei allem, was bei jedem ist, was nicht gut gelaufen ist, aber dennoch unter ihrer Lebensbilanz einen Strich ziehen und sagen, im Grunde genommen kann ich wirklich dankbar sein, dass diese Menschen ruhiger sterben als die Menschen, die mit vielem in ihrem Leben hadern. Von daher kann ich das für mich nur so für mein Leben sehen, dass ich versuche, möglichst dankbar zu sein. Das gelingt mir natürlich auch nicht immer, aber unterm Strich muss es stimmen.
Versöhnt mit sich und mit anderen, also mit den Menschen um sich rum.
Ja, wir haben so viel Grund, eigentlich dankbar zu sein. Und wir erleben im Moment so, meine ich, eine Zeit, wo die Unzufriedenheit derart zugenommen hat, wo ich denke, die meisten von uns haben genügend zu essen. Wir haben die Möglichkeit, in Urlaub zu fahren. Wir haben ein Auto. Wir können uns unter Umständen dankbar schätzen, dass aus den Kindern was geworden ist. Es gibt eigentlich viele Gründe, insbesondere jetzt, wenn man sich so in der Welt umschaut, die wir hier leben, können doch eigentlich dankbar sein.
Das ist richtig. Wir hätten noch ganz viele Themen, über die wir sprechen könnten, über Sterbebegleitung, Umgang mit Trauer, Begleitung von Angehörigen, Gespräche am Lebensende. Vielleicht machen wir noch irgendwann nochmal eine Folge zu solchen Themen.
Gerne.
Jetzt sind wir am Ende der Sendung angekommen. Wenn Sie sich als Zuhörer heute für das Hospiz interessieren, dann können Sie sich die Einrichtung auch gerne nach einer Anmeldung dort mal anschauen. Sie können vorbeigehen, Sie können die Arbeit auch unterstützen, zum Beispiel finanziell. Wir hatten das eben schon angesprochen, dass das sehr notwendig ist. Sie können sich ehrenamtlich engagieren. Alle nötigen Informationen finden Sie auf der Homepage des Hospizes www.hospiz-siegen.de. Wenn Sie Fragen zur Sendung haben oder zu einem unserer Gäste heute, dann können Sie uns auch gerne eine E-Mail schreiben an presse@diakonie-sw.de. Und Ihnen beiden danke ich ganz herzlich für diese berührenden Einblicke heute und das Gespräch. Vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank auch.
Sie hörten DISPOD, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.